Heute live aus dem Europäischen Parlament. Wir hatten eine spannende Debatte zum Verhältnis der Europäischen Union zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Gerade bin ich aus der Debatte rausgekommen und freue mich, dass ich zu diesem Thema einen interessanten Gesprächspartner gewinnen konnte, nämlich Christian Forstner, der Leiter der Hans-Seidel-Stiftung in Washington D.C., ist dort seit 2016 ein Beobachter, ein kluger Analytiker der amerikanischen politischen Verhältnisse dort vor Ort. Lieber Christian Forstner, herzlich willkommen. Ich danke herzlich fürs Gespräch heute.
Frau Professor Dr. Liebler, herzlichen Dank für die Einladung zum gemeinsamen Gespräch.
Dann fangen wir auch gleich an. Wir hier in der Europäischen Union hatten ja nach der Wahl Joe Bidens eine große Erwartungshaltung. Wir dachten, dass sich schnell und auch substanziell das transatlantische Verhältnis verbessern wird. Jetzt, wenn wir die letzten Monate Revue passieren lassen, stellen wir doch fest, dass die Erwartungen sich bislang nicht erfüllt hatten. Ich denke nur an AUKUS, also an die indopazifische Zusammenarbeit zwischen UK, USA und Australien, bei der die Franzosen ja leer ausgingen mit Blick auf einen großen Auftrag. Ich denke an den unkoordinierten Abzug aus Afghanistan. Ich denke an die geringen Fortschritte, die es beim Abbau von Strafzöllen gibt, wo ja wir Europäer hohe Erwartungshaltungen hatten. Also sag mal, die Erwartungen hoch, bislang nicht so realisiert worden, wie wir Europäer uns das vorgestellt haben. Aber dennoch ist auch heute in der Debatte klar rausgekommen, dass die Amerikaner, die USA unser wichtigster strategischer Partner sind, mit dem wir natürlich eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit wünschen. Wie ist denn die Sicht gerade auf unser transatlantisches Verhältnis aus amerikanischer Sicht, lieber Christian Forstner?
Also ich will ein paar Punkte einbringen, ja, die diese Wahrnehmung vielleicht wieder etwas in ein positiveres Licht bringen. Ich glaube, man muss sehen, wie umstritten auch der Machtwechsel hier war, ja, von Donald Trump auf Joe Biden und was in der Zwischenzeit auch im Positiven in den transatlantischen Beziehungen passiert ist. Wir haben eine positive Agenda. Wir haben die EU kam mit einer European-US Agenda for Global Change raus, ja, schon im Dezember. Wir haben ein EU-US-Summit gehabt, ein Gipfeltreffen im Juni. Wir haben jetzt die ersten konkreten Arbeitstreffen, ja, diese Trade and Technology Council, der letzte Woche in Pittsburgh stattgefunden hat. Ja, wir haben High-Level-Meetings. Ja, Joe Biden hat gerade gestern mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert. Also ich würde schon sagen, wir haben eine positive Agenda. Der Blick in Washington ist, ja, es gibt globale Herausforderungen, sei es die Pandemie, sei es die geopolitischen Rivalen, China, Russland. Und wir haben Klimawandel. Ja. In all diesen Fragen braucht man globale Partner, die ähnliche Werte haben, die für ähnliche Interessen eintreten, ja, und die handlungsfähig sind. Und das will die USA zusammen mit Europa erreichen. Deswegen intensives Engagement, aber im Wissen eben, das Hauptaugenmerk Amerikas gilt Asien. Und deswegen passieren dann auch Fehler, wie zum Beispiel, ja, Sie haben es angesprochen, Frau Professor Dr. Angelika Liebler, Sie haben es angesprochen, das Abkommen mit Australien und UK, AUKUS, das war ein Fehler, dass man das nicht mit Europa vorab besprochen hat. Ja. Die Netzwerke vieler Entscheidungsträger in der Biden-Administration zu Europa sind nicht so ausgeprägt. Ja. Da muss man arbeiten, diese Netzwerke muss man aufbauen. Ja. Die USA sind interessiert an engen Beziehungen, an globalen Partnern, ja. Aber sie haben eine eigene, auch sehr stark innenpolitisch dominierte Agenda. Und das steht im Hauptziel der amerikanischen Politik.
Herr Forstner, vielen Dank. Also gut zu hören, dass es eine positive Agenda gibt. Das wollen wir Europäer natürlich auch. Das wollen wir auch forcieren. Sie sprachen das erste Treffen auch dieses Trade and Technology Council an, das, glaube ich, ja letzte Woche am 29. September in Pittsburgh stattgefunden hat. Auch da meine Nachfrage, wie bewerten Sie den Ausgang dieses ersten Treffens? Also bei uns im Parlament gab es da, sage ich mal, eine unterschiedliche Sichtweise auf das, was rausgekommen ist. Es ist gut, dass wir darüber reden. Ich denke, wir haben ja nun auch gerade wirtschaftspolitisch einiges, was uns verbindet, eine eher marktwirtschaftliche Sicht auf die Dinge. Wir hatten hier bei uns im Europaparlament Diskussionen zu der Frage, wie wir uns auch selbstständiger aufstellen, unabhängiger machen. Ich denke da zum Beispiel an die Halbleiter-Chip-Produktion, wie in USA wohl auch. Gibt es ja Engpässe, gibt es Lücken in der Lieferkette. Die große Frage ist, wie wir diese Lücken schließen, wie wir hier bei den Halbleiter, bei der Chip-Produktion eigenständiger werden, wie wir da gemeinsam vielleicht Produktion hochfahren können. Vor dem Hintergrund und der vielen Fragen, gerade die sich auch im Bereich der digitalen Welt stellen, müssen wir die Plattformen stärker regulieren. Was ist mit KI-Anwendungen? Braucht es da einen Regelrahmen oder ethische Maßstäbe? Also ich denke, gerade die Themen, wirtschaftspolitische Themen, insbesondere auch das Thema Zollabbau, sind doch eigentlich ideal geeignet, um im Rahmen dieses Trade and Technology Councils zur Sprache zu kommen. Wie bewerten Sie denn die ersten Annäherungsversuche in diesen wirtschaftspolitischen Themen zwischen EU und den USA?
Auf jeden Fall positiv, Frau Professor Dr. Diebler. Denn das Ziel ist ja nicht, dass man jetzt sehr schnell schon, ja, wir sind jetzt gerade mal im ersten Jahr, das erste Jahr der neuen Biden-Administration ist aber noch gar nicht durch. Das Ziel war ja nicht, im ersten Jahr schon große Handelsabkommen zu schließen, sondern das ist ein Prozess. Man trifft sich, ja, man hat eine sehr positive gemeinsame Stimmung, hochrangigste EU-Kommissare, US-Minister, Secretaries, ja, haben sich getroffen, haben sich die Zeit genommen, ja, auch mal eine persönliche Beziehungen aufzubauen und die wichtigen Fragen der globalen Wirtschaft zu besprechen, ja, wo man transatlantisch vielleicht zusammenarbeiten kann, ja, gemeinsame Standards setzen kann, von künstlicher Energie bis zur Halbleiterproduktion, ja, und Schutz von geistigem Eigentum, ja, wo wir natürlich große Herausforderungen sehen, ja, von Non-Market Players, ja, also von Staaten, die sich nicht an die vereinbarten Verfahren halten, ja, und an die vereinbarten Mechanismen, ja, des Schutz von Schutz geistigen Eigentums, ja. Also all das kommt jetzt in die gemeinsame Diskussion hinein. Es ist der Wunsch, von Konfrontation zu Kooperation überzugehen. Diesen Instrumenten muss man Zeit geben. Ich glaube, das ist eine positive Dynamik, die von allen Seiten unterstrichen wird. Und wir in Europa haben ja auch etwas anzubieten. Ja. Sie haben gerade in Ihrer einflussreichen Position im Europäischen Parlament, haben Sie ja schon viel auf den Weg gebracht, ja, von Datenschutzregulierung bis hin zu neuen Digital Service Act. Ja. Also wie gehen wir mit der Digitalwirtschaft um? Ja. Was sind unsere Leitplanken in der Digitalwirtschaft? Ja. Da können die Amerikaner auch lernen von Europa. Ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Aber das sind Gremien, ja, die einen gemeinsamen Dialog fördern, ja, und hoffentlich irgendwann auch gemeinsame Abkommen produzieren, ja, aber nicht im ersten Schritt. Von daher reduzierte Erwartung, positive gemeinsame Atmosphäre, Arbeitsatmosphäre. Wir geben den Instrumenten Zeit und wir sind zuversichtlich, ja, dass da Positives erwächst.
Die Zuversicht teile ich. Auch wir im Parlament hatten überlegt, welchen Beitrag wir konkret neben unseren Diskussionen und Debatten im Parlament dazu leisten können. Und da ist auch die Idee geboren worden, auch die interparlamentarische Zusammenarbeit zu vertiefen, also auf Parlamentarierebene eben hier den transatlantischen Dialog zu intensivieren. Herr Forstner, meinen Sie, dass sowas auch auf Seiten der amerikanischen Kolleginnen und Kollegen auf Zustimmung stoßen würde?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn man will mit Partnern arbeiten, ja, man hat gemeinsame Herausforderungen, ja, die sind innenpolitisch ja ähnlich, ja, wie geht man mit den großen, den Big Five um, ja, in der Tech Regulation, ja, wie geht man mit Datenschutz um, ja, all das ist jetzt auch ein Thema in der amerikanischen Politik, von daher Dialog, ja, unbedingt auch gemeinsame Aktionsprogramme versuchen zu launchen, ja, versuchen auf den Weg zu bringen, ja, aber immer auch wissen, ja, es gibt eine große innenpolitische Agenda, ja, hier im US-Kongress, ja, geht es jetzt mal ganz aktuell, ja, dass man wieder einen Government Shutdown, ja, verhindert, ja, dass man die Finanzierung der Regierung sicherstellt, ja, auch mittelfristig, ja, die Verschuldung der US-Regierung, ja, in den Griff bekommt, ja, und natürlich konkret jetzt, ja, diese Infrastrukturpakete, es sind zwei Pakete verabschiedet, ja, eins harte Infrastruktur, eins mehr in den weichen weiche Infrastruktur, ja, da werden Billionen US-Dollar in die Hand genommen, ja, für Investitionen im Land, ja, und das ist politisch umstritten. Von daher, es gibt eine hohe innenpolitischen Druck im Kongress, ja, das muss man wissen und berücksichtigen, ja, dass es immer auch begrenzte Dialogbereitschaft gibt. Ja. Aber es gibt eine Fülle von gemeinsamen Themen. Von daher kann ich alle Initiativen von Ihrer Seite nur unterstützen und Sie ermuntern. Ja. Strecken Sie Gefühle aus, ja, und schauen Sie, dass Sie möglichst viel transatlantischen Dialog in die Wege leiten.
Nehme ich gerne mit, greife ich gerne auch auf. Wir haben ja mit unserer EU-USA-parlamentarischen Delegation schon ein gutes Fundament geschaffen. Aber ich denke, wichtig wäre, das auch zu verstetigen, wie das ja auch mit dem Trade and Technology Council erfolgen soll, dass man einfach etablierte Gremien hat, in denen der regelmäßige Austausch dann auch entsprechend stattfinden kann. Nein, sehr gerne. Wenn Sie von der Innenpolitik in den USA sprechen und den großen Themen, Sie griffen das Thema Infrastruktur auf, Haushaltsschwierigkeiten, ist eigentlich das Thema Klimaschutz auch noch so aktuell wie bei uns in den europäischen Staaten? Also wir haben in jedem Mitgliedstaat riesige Diskussionen, wie wir hier Klimaneutralität erreichen bis 2015, das ist unser europäisches Ziel, gerne auch etwas früher. Also das Thema, wie bewältigen wir den Klimawandel, ist eines unserer Kernherausforderungen, das wir ja auch nur global lösen können. Wie ist da die Gemengelage, die Debatte in den USA?
Ganz, ganz stark und ähnlich, ja, als drängendes nationales Problem und vor allem auch internationales Problem. Die Biden-Administration hat als erstes wieder den Beitritt der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen verkündet. Ja. Diese Climate Change Deniers, ja, also die Leugner des Klimawandels, ja, sind jetzt natürlich nicht mehr in der Regierung vertreten. Vorher unter der Trump-Administration waren sie es noch. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt erkennt man die Dramatik, ja, des Klimawandels, ja, der global auf alle Länder zukommt. Ja. Und die US-Regierung will sich dem entgegenstellen. Ja. Sie hat nationale Aktionsprogramme verabschiedet. Vieles passiert ja auch auf der subföderalen Ebene, also auf der Länderebene. Kalifornien, ja, hat neue Emissionsrichtlinien verabschiedet, die von der Industrie auch akzeptiert werden. Ja. Denn man will Standards haben, man will den Blick in die Zukunft richten und wissen, auf was man sich einlässt und auf was man sich einzustellen hat. Ja. Also Klimawandel, ja, wird hier wieder groß geschrieben und dazu braucht es globale Partnerschaften und die USA wollen da zusammenarbeiten. Es gibt natürlich auch Grenzen, CO2-Besteuerung, alles was mit Steuer zu tun hat, ja, ist hier natürlich sozusagen ein rotes Tuch, wird hier schwer akzeptiert im Kongress. Ja. Aber in diese Richtung muss man gehen. Und das vor allem muss man auch Dritte, die also wirklich großen Emittenten von Umweltschäden mit einbinden, ja, China vor allem, ja, also internationale Vereinbarungen müssen natürlich auch so nachhaltig abgeschlossen werden, ja, dass sie für dritte Staaten auch bindend sind. Ja. Das weiß die Biden-Administration und da will man global zusammenarbeiten.
Letzter Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, Thema Sicherheit, Verteidigung. Da haben wir unter Trump ja immer eine klare Ansage als Europäer bekommen, dass wir uns auch verpflichteten, 2% unserer Haushaltsausgaben in Sicherheit, in Verteidigung zu geben. Manche Mitgliedstaaten, auch das Land, aus dem ich komme, Deutschland, hat dieses Ziel noch nicht erreicht, versucht dieses Ziel über die nächsten Jahre anzustreben und zu erreichen. Auch vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass wir uns einfach im Bereich Sicherheit, Verteidigung auch eigenständiger in der Europäischen Union aufstellen müssen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich die Zeit, auch am europäischen Pfeiler einer Verteidigungsunion zu arbeiten im Rahmen der NATO, hier diese starke europäische Stütze aufzubauen. Wie sind denn da die Erwartungshaltung unserer amerikanischen Partner? Und reicht das, was wir hier andenken, den Amerikanern aus? Oder wie blickt man da auf die Europäische Union?
Da blickt man auf die Europäische Union sehr kritisch, weil man eben höhere Erwartungen hat. Natürlich in erster Linie sind es bei Verteidigung, in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Europa, blickt man auf die NATO, weniger auf die EU. Die Verteidigungsausgaben, die man ja zugesichert hat, auf innerhalb der NATO-Mitgliedstaaten, ja, zu erhöhen bis zu 2%, ja, das wird eingefordert hier in Washington. Ja, denn die Wahrnehmung ist, in Europa war man viel zu lange Trittbrettfahrer von amerikanischer Präsenz und auch Abschreckungs- glaubwürdige Abschreckung. Und das müssen wir akzeptieren. Wir müssen selber verteidigungspolitisch handlungsfähiger werden. Diese 2% haben ja einen konkreten Kontext. Ja, und sie wurden 2016 im Sommer vereinbart, ja, als Russland wieder gezeigt hat, ja, wie unzuverlässig man ist, ja, wie instabil Russland in der Außenpolitik agiert. Ja. Man hat die Krim annektiert und den Donbass erobert, ja, und interveniert militärisch. Ja. Das war der Kontext zu sagen, Russland ist wieder eine Bedrohung in Europa. Wir müssen selber auch diese Bedrohung akzeptieren und wahrnehmen und uns dagegen wappnen. Und bei China ist es ja ähnlich, er ist zwar weiter weg, aber natürlich sind wir auch desillusioniert über den politischen, demokratischen, rechtsstaatlichen Weg Chinas. Ja? Also das sind die globalen Herausforderungen und die müssen wir in Europa wirklich engagiert angehen, ja, und eigene Verteidigung auch großschreiben und uns nicht länger auf USA wirklich blind verlassen oder als Drittpartner verlassen. Die USA haben Interessen im asiatischen Raum und sie wollen, dass Europa eigene Verteidigungspolitik stärker organisiert. Man wünscht sich mehr Europa in der Sicherheitspolitik, aber unter der Hand natürlich hat man manchmal auch Sorge, was es denn bedeutet in letzter Konsequenz. Ja, denn weniger US-Abhängigkeit bedeutet natürlich auch dann stärkere Handlungsfähigkeit, mehr Rüstungsindustrie in Europa und das ist Konkurrenz wieder. Ja? Also man will mehr Europa, hat aber ein bisschen Angst vor der Konsequenz, aber insgesamt natürlich, ja, müssen wir sicherheitspolitisch und verteidigungspolitisch, ja, handlungsfähiger in Europa werden. Wir sind wirtschaftlich sehr stark, aber verteidigungspolitisch noch sehr schwach und dieses muss wieder in eine vernünftige Balance kommen. Ja, wir können uns nicht auf die USA als Trittbrettfahrer weiterhin verlassen.
Vielen Dank. Ich denke, das ist auch die Linie, die breit bei uns im Europäischen Parlament verfolgt wird. Und ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann, sollen wir wirklich gezielt angehen, hier eine europäische Verteidigungsunion aufzubauen. Ich glaube, das ist jetzt auch die nächsten Jahre die große Herausforderung, die wir hier in der Europäischen Union haben und die wir gerade aus dem Europäischen Parlament heraus auch stark einfordern müssen. Wir müssen da, glaube ich, auch die Mitgliedstaaten drängen und schieben, um hier wirklich einen großen Schritt nach vorne zu gehen. Und wenn wir da in den Vereinigten Staaten von Amerika auch Verbündete haben, dann glaube ich, wird uns das hoffentlich auch in den nächsten Jahren gelingen, uns gerade in diesem Bereich eigenständiger aufzustellen. Lieber Herr Forstner, lieber Christian Forstner, ich bedanke mich von ganzem Herzen für diesen spannenden Austausch heute über diesen Radiopodcast. Wünsche Ihnen noch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag in Washington D.C. Bleiben Sie gesund und ich hoffe sehr, dass wir uns in Kürze wiedersprechen und Sie für ein weiteres Gespräch auch zur Verfügung stehen.
Frau Professor Dr. Liebler, herzlichen Dank für dieses Gespräch über die transatlantischen Beziehungen.